Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Es ist nicht so, dass es schwer vorstellbar ist für uns Menschen. Es ist einfach so, dass es unmöglich ist, das sich vorzustellen. Konjunktiv ist immer notwendig, weil wir noch nicht wissen, ob und wann es klappt.
Na, habt ihr Lust, mal wieder mit mir einen Ausflug in die Quantenwelt zu machen? Was, das ist zu kompliziert? Nein, ich verspreche, dass wir es möglichst einfach halten und dass es wirklich spannend ist. Ich habe nämlich mit Tommaso Calarco vom Exzellenzcluster ML4Q gesprochen. Er ist einer der führenden Quantenphysiker der Welt und er kann fantastisch erklären, wie ich finde. Unser Thema für diese Episode ist Quantencomputing, eine faszinierende Technologie, die das Zeug dazu hat, unsere Welt zu verändern. Quantenphysik nochmal kurz zur Erinnerung, denn wir hatten hier ja schon mehrere Episoden zum Thema, die ich euch gerne in den Shownotes verlinke, sind Phänomene, die wir bis heute nicht verstehen. Wir können sie beobachten, wir können sie berechnen und reproduzieren, aber wir wissen nicht, warum sie so vorkommen, wie sie es tun. Auch ohne das genau zu verstehen, können wir ihre spezifischen Eigenschaften für unsere Zwecke nutzen, zum Beispiel um Quantencomputer zu bauen. Die sollen dann unglaublich schnell sein und um ein Vielfaches den stärksten Supercomputer der Welt übertrumpfen. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits erfolgreich gemacht. Tommaso Calarco ist theoretischer Quantenphysiker. Er leitet das Institut für Quantum Control beim Forschungszentrum Jülich und ist Professor für Quanteninformationsverarbeitung an der Universität zu Köln und Professor an der Universität Bologna. Und er hat sich trotz all dieser Aufgaben Zeit genommen, um ganz entspannt meine Fragen zu beantworten. Was denken Sie, wo werden Quantencomputer in den nächsten Jahren die größten Veränderungen bringen? Gibt es da bestimmte Branchen, die davon vielleicht besonders profitieren könnten?
Es ist nicht so, dass Quantencomputer alle Branchen revolutionieren werden, sondern nur diejenigen, wo wir clevere Algorithmen erfinden können, die diesen Quantenvorteil wirklich zur Geltung bringen können. Und es gibt nur einige Probleme, wo wir bisher wissen, dass das der Fall ist. Zum Beispiel, die ersten Vorteile, die wir erwarten, sollen in der Quantensimulation sein. Also Quantensimulation ist eine besondere Art von Quantencomputing, wo das Problem, was wir lösen wollen, ist die Berechnung von Eigenschaften von einem Material oder von einer Chemikalie. Und man denkt, ja, das ist nur wissenschaftlich, ist es auch. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich letzten Sommer vor den Wissenschaftsminister vom G7 bei letztem G7-Gipfeltreffen in Bologna über Wissenschaft vorgeführt habe. Wir haben demonstriert, da war ein Kollege, übrigens aus derselben Firma Pascal, die jetzt einen Quantensimulator in Jülich installiert, der war mit seinem Laptop auf der Bühne und hat gezeigt, wir wollten damals zeigen, in ein paar Minuten, weil natürlich bei Ministern muss der Vortrag ziemlich kurz sein, die haben nicht so viele Zeit, es gab einige Moleküle, die mögliche Kandidaten waren für medizinische Anwendungen. Aber wenn wir ein Molekül für, was weiß ich, Chemotherapie oder was anderes verwenden oder auch einfach also Schmerzmittel verwenden, wollen wir sicher sein, nicht nur, dass sie diese Schmerzen lindern können, sondern auch, dass die nicht toxisch für unseren Körper sind. Wie können wir vorher sagen, dass ein bestimmtes Molekül für unser Körper nicht toxisch ist, ohne und vielleicht früher als, dass wir das an unzähligen Mäusen geben und dann an Personen und so weiter mit den damit verbundenen Risiken und so weiter. Und der Quantensimulator hilft uns dabei. Da konnte der Quantensimulator innerhalb von ein paar Minuten einige Aspekte, einige Quantenfrequenzen, kann man sagen, ja, rausholen, einige Eigenschaften rausholen, die quasi uns sagen, was es wäre mit dem echten Molekül. Und diese Frequenzen können dann von einer KI-Maschine verwendet werden, um zu berechnen, um abzuschätzen, ist das toxisch oder nicht und viele Tests zu sparen. Also das ist eine Anwendung, die schon jetzt fast da ist, also die ist noch quasi in wissenschaftlicher Testung, das ist ein Prototyp, das ist noch nicht verwendet in der Pharmaindustrie, aber das ist etwas, das wir erwarten, es wird demnächst kommen, in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren.
Der Quantencomputer könnte aber auch eingesetzt werden, um relativ alltägliche Probleme zu lösen, zum Beispiel um Transportwege zu optimieren.
Da hat letztes Jahr uns in Jülich DHL angerufen. Die waren interessiert an Quantencomputer. Warum? Weil der Postbote, der Paketbote, geht raus jeden Tag, hat sehr viele Pakete, die sie oder er liefern muss. Und es ist natürlich sehr entscheidend, in welcher Reihenfolge das zu tun ist. Gegeben, also irgendeine Leute, die die Pakete empfangen müssen, in welcher Reihenfolge gehe ich das ran, um schneller und mit weniger Benzin das zu machen. Und das ist ein Problem, das auch sehr komplex ist zu lösen. Man müsste alles probieren. Und es gibt sehr viele, also exponentiell viele Möglichkeiten. Ein klassischer Computer würde alle diese Möglichkeiten nacheinander quasi ausloten. Ein Quantencomputer kann, wie gesagt, aufgrund von dieser Superposition die parallel ausloten und vielleicht schneller eine Lösung finden. Also das ist ein Problem, ein Beispiel der Optimierung. Wenn Sie denken, was ChatGPT macht. Am Ende ChatGPT gibt uns eine Antwort. Und diese Antwort ist wieder eine Kombination von Buchstaben. Und um die beste Kombination von Buchstaben zu finden, eine, die sinnvoll ist, eine, die eine vernünftige Lösung entspricht, man muss unter vielen, vielen möglichen zufälligen Möglichkeiten suchen und das Beste rausholen. Also das ist auch letztendlich ein Problem, was mit Optimierung von gewissen mathematischen Funktionen funktioniert. Da ist auch wieder ein Quantencomputer möglicherweise von Nutzen.
Schauen wir uns also genauer an, wie so ein Quantencomputer aussieht und wie er funktioniert. Sehr, sehr einfach runtergebrochen ist es so. Der normale Computer, der bei uns zu Hause oder am Arbeitsplatz steht, der kann zwar schnell rechnen, aber er muss seine Aufgaben nacheinander lösen. Das dauert. Der Quantencomputer kann bestimmte Phänomene nutzen, die es ihm ermöglichen, alle Rechnungen parallel, also gleichzeitig zu machen und wird dadurch unschlagbar schnell. Wie das funktioniert, erklärt Tommaso Calarco.
Unsere normale, klassische Computer funktionieren so, dass ich also Nulle und Einser habe, also diese Bits, die entsprechen etwa zum Beispiel einem elektrischen Strom, was ausgeschaltet oder eingeschaltet ist. Eingeschaltet 1, ausgeschaltet 0. Aber pro 0 und 1 habe ich sehr viele, also Hunderte oder Tausende von Elektronen mindestens, die unterwegs sind. Was ist der entscheidende Unterschied mit dem Quantencomputer? In einem Quantencomputer habe ich eigentlich einzelne Elektronen, einzelne Atome. Also pro Bit ein Elektron, pro Bit ein Atom, pro Bit ein Photon. Das heißt, die sind dann Quantenbits, die haben besondere Eigenschaften, die wir vermutlich danach besprechen. Und deswegen nennen wir die Qubits, also Quantenbits oder Qubits. Und die können Weiteres machen, also mehr tun, mehr erledigen als normalen Bits. Und daher kommt eine gewisse Leistungsfähigkeit, die bei Quantencomputer deutlich höher sein soll als bei klassischen Computern.
Der große Unterschied ist natürlich auch noch, ich kann noch nicht in den Laden gehen und mir einen Quantencomputer kaufen.
Also fast. Man kann das bestellen. Also zum Beispiel Firmen wie IBM oder auch viele Startups in Europa verkaufen derzeit Quantencomputer. Man kann sich einen Quantencomputer, aber man braucht gewissermaßen ein großes Wohnzimmer und da kann man für Dutzend Millionen so einen Quantencomputer kaufen. Das Problem ist, also warum tun das Leute nicht? Weil so ein Quantencomputer heutzutage kann etwas rechnen, das wir auch mit einem normalen Computer rechnen können. Also bald werden wir in der Lage sein, wirklich nützliche Probleme zu lösen, die auf einem normalen Computer oder auch Supercomputer nicht zu lösen sind.
Ich sehe da gerade so vor meinem geistigen Auge die Parallele zu den 60er, 70er Jahren, wo dann eben die Computer auch ganze Zimmer waren, Rechenzimmer sozusagen. Und heute haben wir unsere Handys, das sind ja auch im Grunde genommen kleine Computer, die wir immer dabei haben. Das heißt, die Leistungsfähigkeit ist ja wirklich wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Denken Sie, das wird beim Quantencomputer ähnlich sein, dass er jetzt eben noch riesig und noch nicht so leistungsfähig ist, aber das dann eben wahnsinnig steigen wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Wir wissen inzwischen aus den Ergebnissen der letzten Jahre und auch aus unserem Exzellenzcluster eigentlich, dass es machbar ist, Ob und wann das zustande kommen wird, das ist noch ein offenes Fragezeichen, weil es darum geht, wirklich sehr viele ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen zu meistern. Und wir wissen noch nicht, ob und inwiefern das möglich sein wird. Aber Überraschungen passieren. Überraschungen sind schon passiert mit klassischen Computern. Zum Beispiel eine führende Persönlichkeit von einer großen amerikanischen Firma hatte berühmterweise 1953 gesagt, und das war eine optimistische Aussage, ich bin überzeugt, dass vielleicht in der Zukunft unsere Computer kleiner als ein Zugwaggon sein werden und möglicherweise wird es einen Markt weltweit für mehr als 5 Computer geben. Und das war eine sehr optimistische Prognose, die diese leitende Figur in einem großen Unternehmen ausgedrückt hat, um seine Investoren zu überzeugen, ja, es ist eine gute Idee, solche Dinge zu bauen. Das heißt, man hatte sich überzeugen lassen und auch mit Quantencomputern haben wir in den letzten Jahren, vielleicht kommen wir zurück zu dem Punkt, also etwa größere Überraschungen gesehen. Ja? Also wir lassen uns weiterhin überraschen.
Wir können da gerne gleich drüber sprechen. Was für Überraschungen gab es denn da?
Also, eine erste Überraschung war in 2019, als Google zum ersten Mal die sogenannte Quantenüberlegenheit gezeigt hat. Was das bedeutete und immer noch bedeutet, ist, dass ein Quantencomputer damals in der Lage gewesen ist, ein Problem zu lösen, und zwar damals in 2,5 Minuten, mit Leistungsverbrauch von 26 Kilowatt, was das größte Supercomputer der Welt mit 14 Megawatt damals 10.000 Jahre gebraucht hätte, um das zu lösen.
Man hat nach diesem ersten Durchbruch gezeigt, dass es sinnvoll ist, mehrere Qubits zusammenzusetzen, denn dann steigt die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers exponentiell. Also angenommen, wir haben einen Quantencomputer mit 53 Qubits, wir lassen ihn etwas rechnen und er braucht 2,5 Minuten. Der Supercomputer bräuchte dafür, die Rechnungen haben sich, was das angeht, verändert, einen ganzen Tag. Wenn wir den Quantencomputer mit einem Qubit mehr ausstatten, also 54 Qubits, dann braucht der Supercomputer 2 Tage für die gleiche Rechnung, also doppelt so lange. Noch ein Qubit mehr und er braucht 4 Tage, also 4-mal so lange. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften hat ein Experiment gemacht mit einem 66-Qubit-Quantencomputer und für die Lösung des Rechenproblems würde ein Supercomputer 2,5 Milliarden Jahre brauchen. Unglaublich, oder? Aber so kann man sich die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers vorstellen.
Das kleine Haken ist leider, dass so mit wurden bisher nur äußerst unnützliche Probleme gelöst. Also das sind Probleme, die gar keine praktische Anwendung haben und nur dafür da sind, um quasi akademisch im Sinne einer Grundlagenwissenschaft zu zeigen, ach ja, wir können das Quantencomputer bauen, wir können diese Qubits zusammenbringen, zusammenzuarbeiten und das funktioniert. Aber damit wir wirklich diese Leistungsfähigkeit für herkömmliche Probleme, die für uns nützlich sind, etwa Optimierung von, was weiß ich, Transportsysteme oder Lösung von Problemen wie die Simulation von Molekülen für medizinischen Zwecken oder viele andere. Dafür brauchen wir viele, viele Qubits mehr. Also dieses Problem war so besonders, weil es erfunden wurde, um zu zeigen, ja, ich kann das sogar mit nur ungefähr 50 Qubits lösen und da habe ich schon den Quantenvorteil, ja, dass ein Supercomputer nicht mithalten kann. Aber um das für normale Probleme, die für uns relevant sind, zu verwenden, brauchen wir je nach Abschätzung Hunderttausende oder sogar Millionen von Qubits. Und davon sind wir noch weit entfernt. Und das ist etwas, das nicht vor 10 oder 15 Jahren, wenn wir optimistisch sind, kommen wird. Also spannend, eine überraschende Entwicklung, weil kurz davor, wenn Sie mich ein Jahr davor gefragt hätten, schaffen wir da diese Quantenüberlegenheit zu sehen, hätte ich gesagt, ja, vielleicht, wer weiß, irgendwann in der Zukunft. Und trotzdem ist es gekommen.
Jetzt kam schon oft der Begriff Qubit vor und den müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Ein Qubit ist keine feste Sache wie ein Stück Holz oder Metall, sondern ein Zustand in einem sehr kleinen System. Ein Qubit wird oft in einem Teilchen oder in einem elektronischen Schaltkreis realisiert. Beispielsweise kann man den Spin eines Elektrons, den Polarisationszustand eines Photons oder den Zustand eines supraleitenden Stromkreises als Qubit nutzen. Diese Systeme haben normalerweise zwei Zustände, die man als 0 oder 1 bezeichnen kann. Was ein Qubit besonders macht, ist, dass es auch beide Zustände gleichzeitig einnehmen kann. Das nennt man Superposition. Man könnte sich das vorstellen wie eine Münze, die in der Luft schwebt. Sie ist nicht nur Kopf oder Zahl, sondern beides gleichzeitig, bis man sie auffängt. So speichert ein Qubit Informationen auf eine Weise, die weit über das herkömmliche Bit hinausgeht. Die physikalischen Eigenschaften, die für das Qubit genutzt werden, beruhen auf den Regeln der Quantenphysik. Und genau diese ermöglichen eben die besonderen Möglichkeiten des Quantencomputers. Ich weiß, das sprengt unsere menschliche Vorstellungskraft. Umso faszinierender, dass es diese Zustände gibt und dass wir sie für unsere Zwecke nutzen können. Tommaso Calarco kann uns nochmal diese typischen quantenmechanischen Eigenschaften erklären.
Es ist nicht so, dass es schwer vorstellbar ist für uns Menschen. Es ist einfach so, dass es unmöglich ist, das sich vorzustellen. Ja? Das ist etwas, das in unserer normalen Welt nicht vorhanden ist. Aber wenn wir Quantenphänomene betrachten und manipulieren, das ist was, was kommt. Und wenn es auf einem Qubit wäre, dann das ist nicht so leistungsfähig im Sinne von Rechenkapazität. Aber wenn ich mehrere Qubits habe, da entsteht Verschränkung. Verschränkung ist eine Situation, wo ich mehr als ein von diesen Qubits, zum Beispiel zwei solche Qubits habe, und die sind beide in einer Superposition, wo die zum Beispiel beide in 0 sind, plus gleichzeitig beide in 1. Und wenn ich die beobachte, wenn ich eine Messung mache und stelle die Frage, in welchem Zustand bist du, liebes Qubit, dann bekomme ich das eine oder das andere. Ja? Also, wenn es zwei wären, bekomme ich beide in 0 oder beide in 1. Und hier ist das Bemerkenswerte, sagen wir mal. Selbst wenn ich diese zwei verschränkten Qubits separiere und mit einem Qubit bleibe ich hier in Köln und mit dem anderen fahre ich nach Aachen. Und dann, wenn ich das so mache, dass die immer noch verschränkt sind, sobald ich mein Qubit beobachte und stelle die Frage, in welchem Zustand bist du, wenn ich die Antwort 0 bekomme, dann weiß ich sofort, und zwar mit Sicherheit, dass mein Kollege in Aachen, die wird das gleiche Qubit, ihr Qubit sozusagen, im Zustand 0 auch finden. Das weiß ich sofort. Und das kann ich verwenden auch für solche Zwecke wie zum Beispiel Teleportation, also der Transfer von einem unbekannten Zustand zu einem unbekannten Ort, oder eben auch für Computing. Also diese Verschränkung ist die grundlegende Ressource, die es erlaubt, Quantenrechnungen viel schneller zu machen.
Bei all diesen Erklärungen versuche ich, mir so einen Quantencomputer vorzustellen, und ich scheitere. Wird das eine Kiste sein, so wie unsere Computer, auf oder unter den Tischen? Gut, momentan sind sie noch riesig, das habe ich mittlerweile verstanden, aber woraus bestehen sie? Wie sieht die Hardware aus? Was ich schon gelernt habe, ist, dass es verschiedene Quantencomputersysteme gibt. Man kann also auf verschiedene Art Qubits dazu bringen, etwas zu berechnen. Es gibt zum Beispiel supraleitende Qubits, da werden Qubits in einen Tiefkühlschrank eingesperrt.
Das sind im Endeffekt Zylinder, also konzentrische Zylinder, ein Zylinder in dem anderen und noch ein drin und so weiter und so fort, also mehrere solcher Zylinder, die unser Quantenchip von der externen Umgebung abschirmen. Und drinnen im Kern ist diese kronleuchterartigen Strukturen, die von der Decke hängen, wo irgendwie irgendeine Metallplatten runterhängen mit vielen, also komischen Drähten, die das verdrahten, bis wir unten zum eigentlichen Quantenchip kommen. Also das ist die Art von Kühlschrank, die man verwendet, um so einen Quantencomputer basierend auf supraleitenden Qubits zu bauen.
Es gibt aber noch Quantencomputersysteme, die eine ganz andere Struktur haben.
Das ist eine Glaskiste, woraus die Luft rausgepumpt wird, damit wir drinnen diese Atome mit optischen Pinzetten einzeln manipulieren können, damit wir die in Strukturen kombinieren, die uns dann es ermöglichen, andere Systeme zu simulieren. Also das sind zwei Beispiele von ganz unterschiedlichen Aufbauten von Quantencomputern. Wir haben nicht eine Plattform wie Silizium, worauf alle Computer der Welt basieren. Nein, es sind noch ungefähr halb Dutzend Möglichkeiten, vielleicht auch für unterschiedliche Zwecke. Und man muss noch sehen, was quasi die endgültige Technologie sein wird, die das am Ende realisiert.
Das klingt nach einer Präzision, die da erforderlich ist, eine hohe Präzision und auf der anderen Seite auch nach einer gewissen Zerbrechlichkeit des Systems, oder?
Ja, es muss alles sehr stabil sein, damit es funktioniert, extrem präzise, sondern es ist auch wirklich richtig, das andere, was Sie gesagt haben, es ist alles zerbrechlich. Nicht die Maschine per se, die Maschine kann wirklich sehr solide sein, aber die Quanteneigenschaften, quasi die sogenannte Quantenkohärenz, dass diese Qubits zusammen im Einklang singen, sozusagen, ja, wie ein Orchester, das ist extrem zerbrechlich. Deswegen müssen wir die so abschirmen, weil die Wechselwirkung mit der Umgebung bricht sofort diese Quanteneigenschaften, sodass wir nicht mehr diese paradoxischen, unglaublichen Eigenschaften, wie zum Beispiel Superposition und Verschränkung haben, ja. Also, die bestehen, wenn unsere Quantensysteme ganz isoliert sind, ganz bei tiefen Temperaturen und so weiter. Und aber sobald die ein bisschen mit der Umgebung in Kontakt sind, dann schmelzen die quasi, diese Eigenschaften. Also ein Kollege, der Kollege Ben Schumacher, der das Wort Qubit erfunden hat, sagte einmal, also bei Qubits, es ist so, dass es viel schwieriger ist, ein Qubit aufrecht zu erhalten, kohärent zu erhalten, als es wäre, ein Schneeball in der Mitte der Hölle aufrecht zu erhalten. Ja, das ist viel, viel einfacher als das.
Genau diese Art von Grundlagenforschung finde ich besonders spannend. Man probiert verschiedenste Dinge aus, wird kreativ, nutzt unterschiedliche Materialien, Methoden und Systeme. Noch zwei Stichworte, die ich in diesem Zusammenhang gelesen habe: 2D-Materialien und neutrale Atome.
Also neutrale Atome sind eben einzelne Atome von Gasen, in diesem Fall Rubidium zum Beispiel, die einzeln manipuliert werden. Dann natürlich, also diese 2D-Materialien, 2D-Systeme, das ist quasi ein See von Elektronen, die quasi auf einer Oberfläche sich bewegen und die ich dann so steuern und manipulieren kann, dass ich gegebenenfalls, ich habe die schon eingefangen, nicht mehr in 3D, also wie in den herkömmlichen Drähten oder Schaltkreisen, sondern wirklich 2D, in dem Sinne, dass die wirklich auf einer Oberfläche sind. Und da kann ich die auch einzeln dann manipulieren und daraus Qubits bauen, zum Beispiel. Also das ist wieder eine weitere Möglichkeit, um tatsächlich Qubits zu erzeugen.
Jetzt haben wir ganz viel, auch sehr viel Allgemeines erklärt zum Thema Quantencomputer, Quantenphysik generell. Was ist denn Ihr konkretes Forschungsgebiet? Also welche Dinge möchten Sie selber herausfinden? Was interessiert Sie da am meisten in diesem sehr, sehr großen Feld?
Ja, also was ich mache in meinem Institut, ist etwas, was quasi im Hals der Sanduhr steht, sozusagen. Ja? Also es gibt nämlich viele Forschungsgruppen und Institute und Forschenden, die das Thema Hardware entwickeln. Ja, verschiedene Plattformen, wie wir erwähnt haben. Es gibt auch ziemlich viele, die Software, also diese Algorithmen für die Anwendungen entwickeln. Was ich mache, ist dazwischen. Das ist wie das Analoge von Firmware.
Firmware, das kennen wir alle zum Beispiel von unserem Drucker. Da ist die Firmware eine Software, die so etwas wie ein Dolmetscher zwischen Computer und Drucker ist. Sie sorgt dafür, dass beide Geräte sich verbinden lassen und richtig kommunizieren.
Also genauso, wenn ich meine Atome zusammen positionieren muss, um mein Molekül zu reproduzieren, da brauche ich die heißen tatsächlich optische Pinzetten. Ich brauche meine optische Pinzette von A nach B zu bewegen. Und wenn ich das mache, muss ich auch sicherstellen, dass ich das schnell genug mache, damit ich nicht meine Zeit verliere und mein Schneeball geschmolzen ist, aber auch nicht zu schnell, weil wenn ich das zu schnell mache, vielleicht verliere ich mein Atom und am Ende komme ich ohne Atom. Wir verwenden heutzutage auch KI, um diese Verfahren optimal zu steuern. Und das Ganze muss entwickelt werden und spezifisch für die verschiedenen Plattformen. Weil natürlich, es ist eine Sache, mein Atom von A nach B zu bewegen. Es ist eine ganz andere Sache, meine superleitenden Qubit mit einer Mikrowelle zu bewegen oder zu steuern. Das sind andere Vorgänge. Und ich muss spezifisch verstehen, wie ich meine Systeme simuliere und dann die passend steuern. Das ist, was wir in meinem Institut machen.
Wie kann ich mir das rein bildlich vorstellen? Ist das eher eine Arbeit am Computer mit Simulationen etc., Berechnungen? Oder ist es ein eher Experiment? Wie arbeiten Sie da? Welche Methoden verwenden Sie?
Es ist gerade dazwischen. Also einerseits ist das Experiment unserer Software zum Beispiel leistet Folgendes. Hier ist mein Experiment und ich bekomme so ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, ich habe eine 50% Fehlerrate, so genannt. Dann kommt aber von dem Experiment kommt eine Messung, die mir sagt, ja, das funktioniert nicht so gut. Dann kommt das zu unserem Computer, was wir programmiert haben, das ist ein klassischer Computer, was wir programmiert haben, und mit unseren Quantenkontrollalgorithmen sagen wir mal, man hätte eigentlich das nicht so abrupt ein- und ausschalten sollen, sondern vielleicht ein bisschen moduliert. Kommt unsere modulierte Pulsform, ist es genannt, also Steuerung von dem System, wieder zum Experiment. Experiment wird durchgeführt, kommt ein bisschen besseres Ergebnis. Und wir sagen, okay, das geht, machen weiter. Und innerhalb von, je nach Problem, einigen Stunden oder mit neuesten Kalibrationstechniken auch innerhalb von einigen Minuten, kommen wir zum 99 oder 100% Fidelität, also null Fehler. Und das ist also wirklich ein Hin und Her tatsächlich zwischen Experiment und Theorie.
Was sind die größten Herausforderungen oder Probleme, die sich Ihnen da in den Weg stellen?
Also die größte Herausforderung ist tatsächlich die Qualität der Materialien, die Schnelligkeit der Steuerung, die Präzision. Ich wüsste, wie es gehen könnte, wenn ich unendlich hohe Präzision hätte, wenn alles, was ich berechne, ja, also diese Pulsform, diese als Funktion der Zeit, die ich in meinem Quantengerät eingebe, wenn das perfekt durchgeführt wäre, dann würde alles funktionieren. Aber auch da gibt es Fehler. Und zum Beispiel, ich möchte was sehr schnell machen, aber meine Elektronik in meinem System schafft nicht, das so schnell zu machen, sondern ist ein bisschen langsamer. Und alle diese technischen Herausforderungen und auch die weitere Unsicherheit, dass einmal mache ich ein Experiment und mein System reagiert in einer Weise. Und dann mache ich das Gleiche, ich schicke die gleiche Instruktion und das Experiment macht was anderes, weil ich auch nicht perfekte Kontrolle habe. Alle diese Imperfektionen sind Herausforderungen, die dazu führen, dass ich quasi nicht perfekte Kontrolle habe.
Und dann erwähnt Tommaso Calarco ein Geschicklichkeitsspiel, das wir alle aus unserer Kindheit kennen. Da hat man einen Kasten, die Oberfläche ist durchsichtig und drinnen ist eine Kugel, die man durch ein Labyrinth zum Ziel bugsieren muss. Sie darf auf dem Weg aber nicht in eines der Löcher fallen, sonst muss man von vorne beginnen.
Ein Quantencomputer zu bauen ist äquivalent, dieses Spiel zu spielen mit großen Boxen, Handschuhen und auch natürlich, ich darf nicht reingucken, also mit verbundenen Augen, ja. Und darüber hinaus gibt es sehr viel Rauschen, ja, diese Umgebung, was wir gesagt haben. Also ich spiele dieses Spiel mit verbundenen Augen, mit großen Boxing-Handschuhen auf einem Traktor, welcher in einer Wald mit 200 Kilometer pro Stunde fährt. Ja? Und ich muss meinen Ball zum Ziel bringen. Ja? So ist es. Das sind die Herausforderungen, die wir haben. Ja.
Nicht zu schaffen. Es ist nicht zu schaffen.
Fast.
Sie brauchen sehr, sehr viel Geduld, glaube ich, oder?
Sehr, sehr viel Geduld, so ist es, ja, ganz genau.
Jetzt hat ja Deutschland den Ruf, in der Forschung zwar sehr gut zu sein, dann aber die Übertragung in die Wirtschaft nicht so gut zu schaffen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ist das beim Quantencomputing auch so?
Also ja, ein Jein, ja, auf Deutsch haben wir auch dieses sehr schöne Wort, also Jein. Also wir haben und viele KollegInnen haben die also Ideen und auch den Mut und die Möglichkeit, Ideen in Technologie zu transferieren. Wir haben die große Herausforderung, Investitionen zu finden. Als ich damals, als Google noch daran arbeitete, diesen Durchbruch zu erzeugen, war ich einmal in Venice Beach, wo die ihren Lab haben in Los Angeles. Da bin ich damals hingefahren im Auftrag für die Europäische Kommission, um dem Chef des Google Quantum Artificial Intelligence Lab, also Labor für Künstliche Intelligenz, folgende Frage zu stellen. Wie können wir in Europa ein vergleichbares Commitment von der Industrie erzeugen, wie wir es sehen in den USA, dass Google, IBM und so weiter das so treiben? Und die offizielle Antwort von Google war, you cannot, because you do not sit on a pile of cash. Also das könnt ihr nicht, weil ihr nicht auf einen Haufen Geld setzt. Der hat Rechte. Ja? Und zwar nicht, weil unserer Industrie der Mut fehlt oder dass wir nicht ausreichend Ideen haben, sondern es war schon einmal so. In Europa, von Physikern wurde übrigens das World Wide Web erfunden, beim CERN in Genf. Und das gesamte Geld wurde woanders erzeugt, weil damals wir nicht daran gesetzt haben, das wirklich in Technologie zu transferieren. Und das ist genau, was wir jetzt ändern wollen. Und wir sind in der Lage, das zu tun. Also mit diesem europäischen Programm, das europäische Quantum Flagship, was 2018 gestartet ist, sind wir jetzt in der Lage, aufgrund von eigenen europäischen Startups, wirklich mehr als ein halb Dutzend Supercomputing Center, also Hochleistungsrechenzentren, mit eigen in Europa produzierten Quantencomputern zu beliefern. Also das funktioniert. Und gerade jetzt setzen wir dran, dass wir nicht wieder in der Lage sind, dass wir die Ideen haben und woanders gebaut wird.
Gerade in Deutschland gibt es viele Einschränkungen und viel Bürokratie, sodass die Freiheit, die viele Startup-Firmen in den USA zum Beispiel haben, beschränkt ist.
Und jetzt aber haben wir eine große Chance, weil Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Competitiveness Compass angekündigt hatte, wo die Kommission plante, unter anderem ein Quantum Act, ein Quantengesetz bis Ende dieses Jahres zu realisieren, wo wir auch die Möglichkeit haben, diese Aspekte zu verbessern und eine bessere Umgebung auch für Investitionen in diesem Bereich zu schaffen, sodass wir Wert schöpfen können. Und die Idee eben beim Quantum Act ist, dass das eben eher ein Quantum Programm sein sollte, damit wir quasi auch einige dieser Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Innovation, im Übergang zur Industrie, Technologietransfer und so weiter, überwinden können, damit wir die Infrastruktur bauen können, damit wir die Forschung weiterhin treiben können.
Und hier merkt ihr schon, Tommaso Calarco ist nicht nur selber Forscher, sondern er setzt sich auch für die politische Seite der Quantenforschung ein.
Wir sind gerade dabei, für das erste Mal jetzt ein White Paper, quasi ein Strategiepapier für die Europäische Kommission zu verfassen, mit ein paar Dutzend HauptexpertInnen aus sowohl KI als auch aus Quantum Computing, wo wir versuchen zu irgendwie bestimmen, was die Probleme sein könnten, wo quasi diese Verbindung zwischen KI und Quanten nützlich sein kann. Das ist ein anderes Beispiel, was am anderen Ende von Spektrum, könnte man sagen. Also wirklich, das ist längerfristig. Und ich habe früher gesagt, Quantencomputer, die nutzbar sind, kommen nicht vor 10 oder 15 Jahren. Wirklich Anwendungen in der KI. Wir haben schon erste Anwendungen, erste Beispiele, wo Kleinigkeiten gelöst werden können. Aber so etwas wie ein Quanten-Chat-GPT kommt bestimmt nicht vor 20 Jahren, ja, wenn alles gut geht.
Gerade diese Kombination könnte noch bahnbrechende Veränderungen bringen. Quantencomputing und künstliche Intelligenz. Allerdings wissen wir heute schon, dass die künstliche Intelligenz bzw. das maschinelle Lernen enorm viel Energie verbraucht. Eine ChatGPT-Anfrage braucht heute 10-mal so viel Energie wie eine Google-Suche. Der erhöhte Energiebedarf von KI-Systemen wie ChatGPT hat dadurch natürlich auch ökologische Auswirkungen. Der exponentiell steigende Energieverbrauch trägt zu höheren Treibhausgasemissionen bei und stellt eine Herausforderung für nachhaltige Technologien dar. Daher ist es entscheidend, die Entwicklung energieeffizienter KI-Modelle voranzutreiben und den Einsatz solcher Technologien sorgfältig abzuwägen. Wenn ich dann aber überlege, dass es Quantencomputer gibt, treiben die den Energieverbrauch nicht noch weiter in die Höhe?
Falls es klappt, dann ist es eine wirklich enorme Energieersparnis. Und selbst wenn wir mit einem Quantencomputer ein Problem lösen können, was ein Supercomputer lösen kann, aber das tun wir, ohne einen Kernreaktor bauen zu müssen, wie Sam Altman von OpenAI erklärt hatte, Das ist schon weiterhin ein Vorteil für die Menschheit. Ja? Also das ist eine andere Art von Quantenvorteil, was wir erzeugen könnten. Und das Konjunktiv ist immer notwendig, weil wir noch nicht wissen, ob und wann es klappt. Wir arbeiten dran, Überraschungen sind schon gekommen. Wir brauchen viel mehr Überraschungen, damit es überhaupt ankommt.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Quantenforschung, was wäre das?
Das wäre, dass weiterhin Freiheit der Forschung, Neugierde getrieben, in einer ergebnisoffenen Art und Weise weiterhin besteht, was eigentlich tatsächlich der Kern von Forschung wie die Forschung in den Exzellenzclustern, in der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also eher Grundlagenforschung, dass es weiterhin betrieben wird. In der Tat, unser Freund, Nobelpreisträger Alain Aspé von 2022, vor zwei Jahren, der hat uns klargestellt, der Grund, warum er überhaupt dran gekommen ist, ist, dass im französischen System er mit 31 Jahren Alter eine permanente Stelle haben konnte und alle haben ihm gesagt, du wirst deine Karriere ruinieren und trotzdem hatte er daran Interesse. Es war ihm egal, ob es nützlich oder unnütz wäre, er hat das weiterhin gemacht und es war vollkommen unnützlich für so lange Zeit. Und ohne diese äußerst unnützliche Forschung hätten wir keine Quantentechnologien heutzutage. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die Innovation nicht nur von morgen, sondern auch von übermorgen und überübermorgen wollen, brauchen wir weiterhin fleißig und munter an unserer Grundlagenforschung zu basteln. Das ist, was ich für die Forschung mir wünschen würde.
Diesem Wunsch schließe ich mich gerne an. Damit sind wir am Ende dieser Episode über Quantencomputing angekommen. Von der Quantenphysik können wir eine Lektion fürs Leben mitnehmen. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nur offen dafür sein, es zu beobachten und Neues zu lernen. Ich bin gespannt, welche Überraschungen die Quantenphysik in den nächsten Jahren noch für uns auf Lager hat. Ich glaube, da warten noch einige Nobelpreise auf neue Entdeckungen. Nächstes Mal nehme ich euch wieder mit in ein anderes der 57 Exzellenzcluster. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet, exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.